Polarität. Es bleibt ein in diesem Zusammenhang unvermeidlicher Notbehelf, gewisse Punkte des Lehrwerks als Integrationen sonstiger Offenbarungsliteratur und überlieferter Weisheit zu rubrizieren, weil alles vom Bo-Win-Ra in seinen Büchern dargereichte, ständig gewechselte Spiegelung einer Einheit und demgemäß wesentlich ist. Man kann gar nichts herausschneiden aus diesem lebendigen Organismus, der gleichsam vom Blut oder besser gesagt von dem Lebenssaft Ichor, den die Griechen in den Adern der Götter fließen wussten, durchflutet ist. Es gehört nun einmal zu dem babylonischen Schicksal des Erdenmenschen, dass immer wieder alles geteilt, gesondert, geschieden, analysiert werden muss durch das unendlich zerfallene Wort der Erdenzungen, um überhaupt irgendetwas begreiflich und damit auch zugleich auch wieder unbegreiflicher zu machen. Gerade das Gesetz von der Polarität ist etwas im Grunde Undarstellbares, begrifflich nicht zu verdeutlichendes, vielmehr nur Erlebbares. Im Allgemeinen gehört es zu den nur innerlich erlebbaren Erfahrungen innerlich ausgereifter und zumeist älterer Menschen, vor allem aber älterer Seelen. Vielleicht lässt es sich nur künstlerisch fassen und formen, wie übrigens Bo-Win-Ra getan hat, der ja in seinem Tun und Gestalten, abgesehen von dem Höheren, das er war, stets ein Künstler gewesen ist. Das Gesetz von der Polarität ist ein großes, wunderbares Geheimnis, so dass es beispielsweise gewissermaßen zum Grundthema im gesamten künstlerischen Lebenswerk eines Dichters wie Hermann Hesse von diesem mehr oder minder bewusst erkoren wurde. Es ist Sexualmysterium im wahren Sinn. Die Bipolarität alles Lebens spielt von jeher eine entscheidende Rolle in der religiösen und philosophischen Erkenntnis der Menschheit. Es sei hier vor allem an das uralte chinesische Tai Chi, den in Licht und Finsternis, Yang und Ying aufgeteilten Kreis erinnert. Ferner an die von ahnungslosen Abendländern als obszön ausgelegten indo-tibetanischen Darstellungen von buddhistischen Geistgestalten in liebender Vereinigung mit ihrer weiblichen Shakti. Die zoroastrische Religion beruht völlig auf dem Gegensatz der beiden Prinzipien. Es ist nun eine Eigentümlichkeit des Christentums, die auch allen seinen Formen gemeinsam bleibt, dass es hierin dem Judentum und dem Islam ähnlich von der Bipolarität keine Notiz zu nehmen wünscht, vor allem in seiner Gottheitsvorstellung keine weibliche Komponente duldet, es sei denn, dass der schöne katholische Mariendienst als an dieselbe anklingend aufgefasst werden mag, was aber nicht zu dem Irrtum verleiten darf, dass der trinitäre Gott der Christen anders als rein männlich vorgestellt wird. So kam es, dass nicht zu unterdrückende Ahnungen und Erkenntnisse in verschleierter oder heretischer Form immer wieder in das Weltbild des Westens einzudringen versuchten, sei es in gnostisch oder manichäisch, zum Beispiel Albigenser, überprägten Lehren, sei es in Form der Alchemie, die ihre Begriffe und Symbole derart okkultierte, dass sie vor dem Zugriff der Inquisition und sonstiger geistlicher Gerichtsbehörden einigermaßen sicher blieb. Der Bipolarität begegnen wir in der Alchemie auf Schritt und Tritt, am deutlichsten vielleicht in dem sogenannten Rebis, Res Bina, einer zweiköpfigen Symbolgestalt für die Prima Materia, sonnenhaft als Sulfur und mondhaft als Mercurius. Zweifellos handelt es sich hier um den verkappten Versuch, die Androgynie der Gottheit auszudrücken. Wir haben uns diese Hinweise gestattet, um zu unterstreichen, wie sehr integrierend des Meisters lichtschaffende Darstellungen des Bipolaren im gesamten kosmischen Haushalt, besonders im Abendland, wirken müssen, wo die Vorstellung der Androgynie im göttlichen Leben mit allen Mitteln ausgeschaltet wurde, weil überhaupt das A und das O alles Mysteriums, nämlich das Sexualmysterium, regelrecht verdrängt worden ist. Deswegen mag es sein, dass dem im Geist des historischen Christentums erzogenen Abendländer an den auf dieses Gebiet anspielenden Stellen in des Meisters Lehrwerk die größten Schwierigkeiten zu begegnen scheinen. Diese Schwierigkeiten liegen selbstverständlich nicht in der Lehre, sondern in den ererbten Hemmungen des Lesers. Denn hier handelt es sich in der Sprache der sogenannten Tiefenpsychologie gesprochen um eine Art von kollektivem Trauma, von dem sich auch gerade die Glaubensschwachen und Atheisten nicht so leicht befreien können. Jedenfalls hat Bowen Ra über die mit der Bipolarität zusammenhängenden Fragen schlechthin Offenbarendes vorgebracht, welches uralte Irrtümer und gefährliche Komplexe großer Menschheitsteile zu Recht zu rücken geeignet ist. Es sei nun versucht, in knappster Form anzudeuten, welch entscheidende Integration der Meister in dieser Hinsicht geboten hat und wie sehr er hier imstande ist, unsere anererbten Vorstellungen zu heilen. Zuvörderst muss im Auge behalten werden, dass bereits im Erzgegensatz zwischen dem zeugenden Geiste und der starren Krustenwand des Nichts die Bipolarität als Urgegebenheit stabiliert ist. Da der gefallene Geistmensch hienieden im Tierleib inkarniert ist und der Indifferenzzone angehört, bleibt diese Tatsache für ihn ein Mysterium magnum und kann von ihm denkerisch nicht restlos erfasst werden. ob er es hinnimmt, in Zweifel zieht oder negiert, ist im Grunde gleichgültig, weil die Diskussion darüber zu gar nichts führt und nicht das Mindeste zu ändern vermag. Es bleibt jedermann unbenommen, daran zu glauben oder nicht. Auf alle Fälle bekommt das höchstmögliche Erlösungstun des Menschengeistes, nämlich ein Liebender zu sein, dadurch erst seinen zutiefst ergreifenden Sinn. Der reine, von Ewigkeit zu Ewigkeit im Schaffen seiner selbst begriffene und alles Seiende aus sich selber zeugende Geist ist, wie des Meisters Buch vom Menschen lehrt, Mann und Weib. Mann und Weib im Geiste zeugen und gebären aus der urgegebenen Selbstdarstellung den Menschen des reinen Geistes, sich selbst zum Bilde und Gleichnis als Mann und Weib, vereint in urgegebener Einheit zwiepolaren Wesens. Und so geht es in unendlicher Zeugung weiter, immer tiefer und ferner vom Urgrund, wiewohl der silberne Faden strahlender Kräfte aus der ersten Zeugung im reinen Geiste nie abreißt und bis hinab zu dem ins Tier verlorenen Erdenmenschen reicht, zu dessen selbstverhängtem Schicksal es auch gehört, dass seine beiden Pole auseinandergerissen sind und einander unermüdlich suchen, wie uns schon Platons berühmtes, im Symposion erzähltes Märchen berichtet. Und Owen Ra sagt ausdrücklich, Disharmonie muss überall entstehen, wo Männliches und Weibliches im Kosmos nicht vereinigt wirken. Deswegen spricht er die Ehe in ganz besonderem Maße heilig, weil sie, auch wenn sich in ihr, wie zumeist, nicht urgegeben zueinander gehörige Pole gefunden haben, selbst in Substitution der wiederzugewinnenden geistigen Zweieinigkeit und, wofern sie in höchstmöglicher Reinheit und Harmonie geführt wird, an das Wesen des geistigen Urgrundes rührt und in diesem Sinne eine an Bedeutung nie zu überschätzende Einübung in der Liebe und in der Rückkehr zur verlorenen Geistheimat darstellt. Denn dies ist ganz besonders festzuhalten, dass der in der Seele zu gebärende lebendige Gott Mann und Weib ist. Owen Ra bezeichnet es geradezu als eine Schuld, wenn der Erdenmensch nur Mann in seinem erträumten Gotte sieht. Es ist ja alles Leben im Kosmos nur und nur durch Vereinigung der gegensätzlichen Pole bewirkt und nichts Verkörpertes und Gestalthaftes existiert, ohne irgendwie beide Seinspole in sich zu enthalten. Auch das, was Owen Ra die Urseinselemente nennt, die aus dem Ursein hinausgeschleuderten, schöpfungsträchtigen Gewalten der Urnatur. Sie führen durch die mächtige Selbstbehauptung ihrer Geschiedenheit zur Bildung von Pol und Gegenpol. Polarität bedingt aber nicht nur Abstoßung und Spannung, sondern auch die Anziehung, die zu Sammlung und Einheit führt. Das ist der trinitäre Kreislauf des Kosmos. Wenn im Reingeistigen die Polarität sich als eine Art harmonischen Kontrapunktes der Gewalten auswirken muss, kann es in unserer Indifferenzzone nicht fehlen, dass die Gegensätze einander schroff gegenüberstehen, wie Licht und Schatten, Tag und Nacht, wobei aber doch zu bemerken ist, welch tröstliche Zeichen uns errichtet sind, gerade an der Grenze zwischen Hell und Dunkel stehen die Halbschatten, die Sphumaturen, man denke an Leonardos Bilder, die Dämmerungen, die als geheimnisvolle Ansage einer Überwelt auftreten, wo in der hehren Stille die Stimme eines tieferen und wirklicheren Seins dem, der Ohren dafür hat, vernehmbar wird. Zwischen der erhabensten Lichtkraft, die der Sinn des Lebens ist, und dem Kern des Gottesbewusstseins und des Geistmenschentums ausmacht, zwischen der Liebe also und ihrem vom Nichts aus aufgetürmten Gegensatz, dem Hass, gibt es freilich keine harmonische Dämmerungszone, keine Sammlungs- und Interferenzströme, sondern allenfalls die graue und flaue Öde der Unentschiedenen. Es konnte nicht fehlen, dass der geistige Segensbau des Tempels der Ewigkeit, von welchem diese Integrationsbetrachtungen ihren Ausgang nahmen, auf dem materiellen Plan anmaßliche Gegengefüge hervorrufen musste, wie sie so vortrefflich in der Legende vom Turmbau zu Babel symbolisiert worden sind. Dieses bis an den Himmel reichen sollende Gebäude der Herrschsucht, der Versklavung, des Einheitsgestammels und des Versuchs, die Herrlichkeit der Überwelt durch die Kartenhauskleberei der Verstandestechnik nachzuäffen, wird ja immer wieder zu errichten versucht, heutzutage mehr denn je, und führt immer wieder zur heillosesten babylonischen Verwirrung der Sprache und des Wortes. Auch die rettende und erlösende Gemeinschaft der Leuchtenden des Urlichtes wird konterkariert und karikiert durch tückische Gegengebilde, hinter denen gestürzte Meister stehen und die darauf aus sind, die Menschheit und ganz besonders die abendländische Menschheit zu vernichten. Winra hat in Gesprächen und Schriften auf diese teuflischen Machinationen hingewiesen und nicht verhehlt, dass unbewusst mancher zeitweise sehr bewunderte Mächtige dieser Erde unserer und vergangener Zeitläufte, in deren Einflüsse verstrickt worden ist. Solche Tatsachen, an denen man unmittelbar nichts ändern kann, dürfen nie zur Niedergeschlagenheit führen. Man bekämpft sie am besten durch inwendige Ruhe, die auch sonst immer Not tut. Der Meister hat das einem Freunde gegenüber einmal so zum Ausdruck gebracht. Ruhe ist das Zentrale. Es muss so still in ihnen sein, wie ein zwischen hohen Tannen stehender See. Und sie ist der Sinn, den sich in der Ewigkeit jede bipolare Spannung geben muss.